Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um, wir sind wieder da.
Hallo.
Ja, was soll ich sagen? Es gab wieder ganz viel Feedback. Durchweg positiv.
Super.
Gott sei Dank.
Ja,
eins fand ich, glaube ich, neutral, aber das ist auch okay. Damit, ne, das ist alles kein Problem. Und jetzt müssen wir uns ja sputen. Eigentlich müssen wir jetzt voraufzeichnen, weil du bist ja bald weg.
Ja, in knapp 4 Wochen, genau.
Ja. Und ich weiß nicht, nee, ich glaube, wir zeichnen vorher auf. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich alles.
Ja, ich bin ja da.
Ja. Yeah. Und ja, du bist noch, bist du da
noch
und dann bist
da.
Du weg. Das wird sehr komisch. Sehr komisch. Das wird.
Naja, 20 Tage, das geht.
Das sagst du so. Nein, das wird schon. So, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Und anscheinend haben wir es im Moment mit Frachtfliegern.
Oh, okay.
Der vorletzte Fall war ja auch ein Frachtflieger. Und heute geht es nämlich auch schon wieder um Fracht, beziehungsweise um das Flugzeug, das Fracht transportiert. Ich habe den aber nicht selber rausgesucht, denn das ist wieder eine Wunschfolge. Heute geht es um DHL Flug 209. Hierbei handelt es sich um einen Flug vom internationalen Flughafen Bagdad im Irak zum internationalen Flughafen Bahrain. Die Airline war eine Tochtergesellschaft der Deutschen Post und hieß eigentlich European Air Transport. Und dabei handelt es sich um eine belgische Frachtfluggesellschaft.
Ach so, deswegen heißt das auch DHL Flug 209.
Genau, weil sie.
Denke ich mal.
Ja, genau, weil sie jetzt dann eben Tochtergesellschaft der Deutschen Post wurden. Aber nochmal zu European Air Transport. Die wurden nämlich gegründet 1971 von 2 Piloten. Und dann wuchs und wuchs die Firma, bis es 85 dann soweit war, dass sie sich auch vertraglich an DHL Worldwide Express banden. Das Ganze war nach einem Jahr schon so von Erfolg gekrönt, dass EAT in die DHL-Gruppe integriert wurde und Hauptfrachtflieger in Europa und Afrika wurde. Und danach eben schlussendlich vollständige Tochter von DHL. Bis 2010 hatten sie ihren Firmensitz in Brüssel und jetzt gibt es da nur noch eine kleine Außenstelle. Denn mittlerweile, beziehungsweise seit eben 2010, gab es die Zulassung der EAT in Leipzig. Aber zurück ins Jahr 2003. Es ist der 22. November 2003 und wir erinnern uns wahrscheinlich alle an die schrecklichen Bilder des Krieges zu der Zeit. Und davon war natürlich auch der Flughafen Bagdad betroffen. Saddam Hussein war zu dem Zeitpunkt schon untergetaucht. Der hatte sich da schon aus dem Staub gemacht. Der Flughafen selbst hieß bis zum Einmarschieren der USA in den Irak noch Saddam International Airport, änderte sich aber dann, nachdem sie eben die Kontrolle übernahmen, wieder zu seinem früheren Namen zurück und hieß dann Bagdad International Airport. Und genau hier startet heute DHL Flug 209. Eine zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alte Airbus A300 B4-203F. Vor ihrem Umbau zum Frachtflieger flog sie für Malaysia Airlines. Herstellernummer 093 mit dem Kennzeichen Oscar Oscar Delta Lima Lima. Und insgesamt kommt die Maschine auf 45.000 Flugstunden bei rund 30.000 Start- und Landezyklen. Spannweite 44,84 Meter bei einer Länge von 53,61 Meter. Mit einem maximalen Startgewicht von insgesamt 165.000 Kilo schafft sie ungefähr 5.375 Kilometer. Heute sind sie allerdings nicht komplett vollgeladen, was sich nachher noch als Glück herausstellen soll. Im Cockpit befinden sich 3 Personen. Kapitän Eric Genot, 38 Jahre alt, mit ungefähr 3.300 Flugstunden, davon über 1.500 auf der A300. An seiner Seite der 29-jährige First Officer Steve Michielsen mit 1.275 Stunden Erfahrung und der dritte ist Flugingenieur Mario Rufail. Mit seinen 54 Jahren kann er auf 13.423 Flugstunden zurückblicken. Wir befinden uns auf dem Flughafen Bagdad. Hier landen täglich Militärmaschinen, um die Truppen, die dort stationiert sind, zu versorgen. Aber auch, um beim Wiederaufbau zu helfen. Doch aus Angst vor irakischen Terroristen gibt es eine Sicherheitszone rund um den gesamten Flughafen, überwacht durch Hubschrauber. Zivile Flugzeuge sieht man hier eher selten. Doch heute, wie schon gesagt, am 22. November 2003, ist so ein seltener Tag. Auf der Startbahn steht DHL Flug 209, voll bepackt mit Post von den dort stationierten Soldaten. Die Piloten gehen die letzten Checklisten vor dem Start durch und dann gibt es von der australischen Luftwaffe auch schon die Startfreigabe.
Australien?
Ja, hat mich auch kurz verwundert, aber Australien war da wohl für die Flugsicherung zuständig.
Ah, okay. Ja gut, wusste ich auch nicht. Auch wieder Neues, was man jetzt erfährt.
Ja. Es ist 6.30 Uhr Weltzeit, als die A300 von der Piste abhebt. Endlich wieder raus aus dem Kriegsgebiet und ab nach Bahrain. Doch bis zu einer Höhe von 3000 Metern sind sie jetzt noch gefährdeter, um von Raketen getroffen zu werden.
Naja, die Angst fliegt also mit, ne?
Definitiv.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht mal
also,
eben...
Also Respekt auch an die, die das machen, ne?
Ja.
Oder gemacht haben damals,
ja.
Ne?
Ja. Und es ist ja genauso, wie es jetzt war. Als das so langsam im Persischen Golf, Dubai, Abu Dhabi und so losging, da, ja.
Naja. Ja, ja, das stimmt schon.
Auf jeden Fall befindet sich die A300 jetzt in einem Steigflug, in einem schnellen Steigflug. Fahrwerk rein. Szenenwechsel. Auf einem Feld, irgendwo im Nirgendwo, stehen irakische Terroristen, denen es egal ist, wie viele Menschen an Bord sind. Denen es egal ist, ob die Menschen Familien haben. Sie wollen einfach nur töten. Einer von ihnen trägt eine Flugabwehrrakete auf seiner Schulter. Ganz genau ist es eine 9K-34 Strela 3 aus sowjetischer bzw. russischer Produktion. Die NATO bezeichnet sie als SA-14 Gremlin. Unter den anfeuernden Rufen der anderen Terroristen setzt er an, zielt und feuert die Rakete ab. Im Visier DHL-Flug 209. Zurück ins Cockpit. Das Flugzeug befindet sich mittlerweile auf einer Höhe von ungefähr 2400 Metern. Gleich sind sie raus aus der kritischen Zone. Doch sie haben keine Ahnung, dass eine Rakete, die Infrarotsensoren hat, ihnen jetzt schon ganz dicht auf den Fersen ist. Bis zu einem lauten Knall und einer riesigen Erschütterung des Flugzeugs. Und noch bevor sie begreifen, was überhaupt passiert ist, erkennt Bordingenieur Rufail, dass sie zwei der drei Hydrauliksysteme verloren haben. Damit ist ein Steuern zwar noch möglich, aber schon wirklich schwer. Die Rakete hat die linke Tragfläche zwischen dem Triebwerk und der Flügelspitze getroffen. Dabei eben auch die Hydraulikleitung beschädigt. Kerosin läuft aus und die Flügelspitze brennt. Kapitän Genot gibt den Befehl zum Umkehren, als auch noch das dritte und somit letzte Hydrauliksystem versagt. Jetzt ist die A300 eigentlich nicht mehr steuer- oder kontrollierbar.
Ja gut, aber was ich mich frage, Checklisten, gab's die?
Wahrscheinlich für so einen Fall nicht, weil dass alle drei Hydrauliksysteme versagen, ist so gut wie unmöglich. Höhen- und Seitenruder sind aber damit auf jeden Fall nicht mehr steuerbar. Nun fliegt die A300 quasi alleine. Von allein steigt die Maschine immer wieder auf 3800 Meter, nur um dann kurze Zeit später wieder zu sinken.
Also sie fliegen Wellen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, so ein bisschen wie Achterbahn, rauf, runter, rauf, runter.
Also die kann ich, funktionieren die Triebwerke noch, oder?
Die funktionieren noch.
Ah, das geht alles
noch. Okay. Genau, auch das, wo die Rakete eingeschlagen ist, weil die war ja noch ein Stück versetzter und hat das... somit nicht beschädigt. Und die Triebwerke sind auch jetzt die letzte Möglichkeit, die Maschine noch irgendwie zu steuern. Aber, also die drei sind sich einig, sie werden alles versuchen, um zu überleben. Man muss aber auch sagen, dass bis jetzt noch niemand ein Flugzeug komplett ohne Hydrauliksysteme gelandet hat.
Oh. Ist das Premiere? Wäre das dann?
Genau. Schnell merken die aber, also wenn sie den Schub drosseln, gewinnen sie Geschwindigkeit und Auftrieb. Erhöhen sie den Schub, geht die Nase nach oben und sie steigt.
Ja, aber kann man so landen?
Ja, wissen sie noch nicht.
Haben wir das noch nie einer auch mal ausprobiert im
Das weiß ich nicht, ob das im Simulator mal,
Simulator,
das weiß
genau.
ich nicht,
Ah,
aber
okay. Aber so ist das noch nicht passiert.
nein.
Okay. Naja, gut, wann wird man auch mal von einer Rakete getroffen, ne?
Ja, was ich aber sagen kann, ist, dass es schon ein, zwei, drei andere Flugzeuge gab, die ohne Hydrauliksysteme dann abgestürzt sind,
Oh, okay.
weil eben nichts mehr ging. Und jetzt sind die drei aber dabei, ein bisschen mit Hilfe der Gashebel so ein bisschen rumzuprobieren. Also was geht nicht. Das machen sie so ungefähr 10 Minuten. Und sicher steuern ist das definitiv aber nicht. Manchmal haben sie das Gefühl von Kontrolle, doch dann geht die Maschine wieder in einen Sturzflug oder in eine Kurve. Die Crew ist sich mittlerweile sicher, dass sie von einer Rakete getroffen worden sind. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass sie jetzt eventuell noch einmal getroffen werden, denn sie müssen ja wieder unter diese 3000 Meter zum Landen.
Ja, aber das kann ich mir schon vorstellen, weil die haben ja wahrscheinlich noch mehr Raketen. Ist ja nicht so, dass sie nur eine mit haben.
Genau so ist es. Und sie feuern auch tatsächlich noch eine zweite ab. Und dabei hat die Besatzung aber so viel Glück, denn die verfehlt das
Verfehlt,
Flugzeug.
ja.
Also da haben sie richtig Schwein gehabt. Die Piloten müssen jetzt also all ihr Können beweisen. Doch sie wissen immer noch nicht, wie stark ihr Flugzeug beschädigt ist. Das ist wieder die Sache mit den Rückspiegeln. Ne? Das ändert sich, als einer der Hubschrauber aus dem Flughafensicherheitsbereich sich bei ihnen über Funk meldet. Denn so erfahren sie, dass das äußere Teil ihres Flügels immer noch brennt. Allerdings haben sie nun auch schon eine Kurve in Richtung Flughafen geschafft. Auch eine aufmerksame Lotsin hat DHL 209 im Blick. Sie ist es, die die Rettungskräfte alarmiert. Für die Crew wird es jetzt aber noch kritischer, denn langsam sehen sie den Flughafen. Fahrwerk raus. Eigentlich eine kleine Hand- bzw. Armbewegung, doch ohne Hydraulik muss der Flugingenieur jetzt den Schacht des Fahrwerks mit einer Handkurbel öffnen.
Ja, aber dann kommt das Fahrwerk, aber mit Hilfe der Schwerkraft raus, oder nicht?
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also eigentlich bin ich auch der Meinung wie du, dass den Rest die Schwerkraft macht. Es könnte aber auch sein, dass es damals auch noch mit einer Handkurbel zu betätigen war.
Okay,
Also wie
verstehe.
gesagt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Was ich aber sagen kann, ist, dass das Fahrwerk zum Glück einrastet.
Ah, okay.
Doch so sehr man das Fahrwerk zum Landen braucht, so sehr verändert es auch den Luftwiderstand. Die A300, die gerade noch einigermaßen ausbalanciert war, streckt nun die Nase in die Luft, wodurch die Fluggeschwindigkeit deutlich abnimmt. Bevor es jetzt zu einem Strömungsabriss kommt, zieht Kapitän Genotte die Schubhebel zurück. Das birgt aber auch ein Risiko. Aber eine andere Möglichkeit gibt es eben nicht. Wieder schaffen sie es, das Flugzeug zu stabilisieren und können den Schub auch langsam und vorsichtig wieder erhöhen. Weil irgendwie so müssen sie ja steuern. Anders geht's ja nicht. Die Landebahn kommt näher. In dem ganzen Chaos hat die australische Lotsin die Landebahn räumen lassen, um Platz für DHL 209 zu machen. Sie haben nun die freie Auswahl, auf welcher der beiden Pisten sie die Maschine landen wollen. Also, vorausgesetzt, sie schaffen es überhaupt. Denn wir erinnern uns, dass es vorher noch niemandem gelungen ist, ein Flugzeug komplett ohne Hydraulik zu landen. Und dann kippt auch die A300 leicht zur Seite, denn einer ihrer Tanks ist leer, was wieder die komplette Stabilität verändert. Denn wir erinnern uns, dass die ganze Zeit auch eben Treibstoff ausläuft. Mit viel Gefühl für die Schubhebel kann der Kapitän ein weiteres Kippen verhindern und schafft es wieder auf Kurs. Und sie sind tatsächlich vom Kurs her super ausgerichtet, aber noch viel zu hoch. Auch das kennen wir aus dem vorletzten Fall. First Officer Steve Michielsen warnt seinen Kapitän eindringlich davor, so eine Landung zu versuchen, denn der Anflugwinkel war einfach viel zu steil. Das bedeutet aber auch, dass sie jetzt noch viel länger in der Luft ausharren müssen, denn sie müssen ja jetzt noch an Höhe verlieren, bevor sie die Landung überhaupt versuchen. Das Risiko ist nämlich einfach viel zu groß. Aber die drei sind sich einig, egal wie groß die Mühe ist, sie brauchen einen langen Anflugweg. Und damit steht jetzt auch fest, dass sie sich erst 37 Kilometer vom Flughafen entfernen müssen, um den Hauch einer Chance zu haben.
Aber der Flügel brennt noch.
Yep.
Und dass das überhaupt so lange hält, das ist ja
Das fand ich
Irre,
auch,
ne, oder?
ja, weil, also, keine Ahnung, ob jemand weiß, wie lange so ein Flügel brennen kann, bevor er irgendwann bricht, oder.
Ja, deswegen.
Aber das Risiko müssen sie halt eingehen. Denn der Raketentreffer ist mittlerweile aber auch schon 13 Minuten her und keiner weiß eben, wie lange der Flügel noch hält oder wann der Treibstoff zu Ende geht, denn der strömt ja auch eben die ganze Zeit aus. 28 Kilometer sind geschafft. Und das ist auch der Moment, wo der Kapitän entscheidet, dass sie jetzt umkehren. Sie müssen sinken und trotzdem genug Schub haben, um die Maschine ausrichten zu können. Und es sieht gut aus. Es gelingt ihnen soweit und sie erreichen den Flughafen von Bagdad. Allerdings mit einer Geschwindigkeit von knapp 400 km/h.
Das ist aber schnell, oder? Oder sehr
Ja,
schnell sogar.
eigentlich rund 100 km/h zu schnell. Und es hat auch niemand eine Ahnung, ob das gut geht, beziehungsweise ob das Fahrwerk das aushält. Aber was sollen sie machen? Sie haben ja keine andere Chance.
Nee, entweder stürzen sie so ab,
Richtig.
oder der
Das,
Flügel bricht ab, oder, also,
es
das
bleibt
ist,
ihnen nichts
ja, genau.
anderes.
Dann hätte ich das aber auch versucht.
Ja.
Wenn ich sterben muss, sowieso,
Ja, es hilft ja
ne?
nichts.
Genau.
So. 120 Meter über dem Boden wird es noch einmal richtig kritisch. Denn Turbulenzen bringen sie noch einmal aus dem Gleichgewicht. Aber auch hier schaffen sie es irgendwie doch. Aber jetzt sind sie eben auch nicht mehr mittig auf die Landebahn ausgerichtet. Sie setzen leicht links versetzt vom Mittelstreifen hart auf. Kapitän Genott aktiviert die Schubumkehr und versucht mit aller Kraft zu bremsen. Trotzdem geraten sie ab von der befestigten Piste und pflügen jetzt durch unebenen, weichen Boden. Durchbrechen einen Stacheldrahtzaun und dann verschwindet die Maschine in einer Sandwolke. Hubschrauberpiloten, die alles mit angesehen haben, genauso wie die Lotsen im Tower, können durch die Staubwolke nichts erkennen. Sie wissen nicht, ob das Flugzeug im Ganzen zum Stehen gekommen ist oder ob es auseinandergebrochen ist. Erst als sich die Staubwolke lichtet, erkennt man die A300. Ungefähr einen Kilometer nach dem Aufsetzen kam sie dann zum Stehen. Und sie ist in einem Stück. Es sind nur zwei geplatzte Reifen. Also, abgesehen von dem riesigen
Ja,
Schaden am
genau.
Flügel. Alle drei Männer an Bord von DHL 209 können das Cockpit körperlich unverletzt verlassen. Doch wer jetzt glaubt, wir sind schon am Ende, der täuscht sich.
Gott, was kommt denn jetzt noch? Explodiert das Flugzeug?
Nee, also, naja. Ich habe ja gerade erzählt, dass sie von der Piste abkamen und eben diesen Stacheldrahtzaun durchbrochen haben.
Genau.
Und genau hier liegt das Problem. Denn jetzt stehen sie auf einer Fläche, die seit dem Kampf um den Flughafen voll ist mit nicht explodierten Bomben oder Minen und Blindgängern und weiß der Teufel, was da noch alles
Ist
rumliegt.
nicht dein Ernst.
Ja.
Oh nein, da sind sie ja mal Regen in die Traufe gekommen,
Ja,
ja. Oh
genau.
krass.
Jetzt haben sie also so sehr gekämpft, nur um jetzt in so einem Minenfeld zu
Ich hätte
stehen.
mich nicht ein Stück bewegt, glaube ich. Also ich wäre noch nicht mal ausgestiegen.
Das wussten sie ja nicht. Also die sind raus aus dem Flugzeug und
Ja.
alle haben nur gerufen, nein, nein,
Ja,
stopp, stopp.
okay.
Die Besatzung der Flughafenfeuerwehr aber ist gewillt, sie da rauszuholen. Langsam und vorsichtig fahren sie mit ihrem Löschfahrzeug durch den weichen Boden, bis sie direkt vor der Crew stehen. Und dann geht es langsam im Rückwärtsgang zurück. Die Männer aus dem Cockpit folgen Schritt für Schritt, genau in der Fahrspur des Feuerwehrautos. So lange, bis sie endlich aus dem explosiven Gebiet draußen sind. Sie haben das Unmögliche möglich gemacht. Sie sind ein Flugzeug komplett ohne Hydrauliksystem gelandet. Und nachdem das Stück Land auf Bomben, Minen und Blindgänger untersucht wurde, kann jetzt der Schaden genau begutachtet werden. Der Flügel sieht schlimm aus und eben die dadurch beschädigten Hydraulikleitungen. Zwei Reifen und ansonsten ist das Flugzeug noch im Ganzen. Klingt wenig, aber hätte ja jetzt trotzdem ganz anders
Richtig.
ausgehen können. Und mittlerweile gibt es in Flugzeugen Anti-Raketentechnologie, die auch aus Laser- und Infrarotstörsendern bestehen. Doch auch hier muss man sagen, dass die Systeme auf gar keinen Fall in allen Flugzeugen verbaut sind. Aber zum Beispiel Singapore Airlines, Qantas, hat es in den Flugzeugen. Im Flugzeug vom britischen König ist es verbaut, in der Air Force One aus den USA und im Flugzeug des jordanischen Königs gibt es sie.
Das ist ja auch wichtig. Das sind ja Staatsoberhäupter,
Ja, genau.
ne? Und damit man die nicht abschießen kann, ne?
Ja, ich wäre auch froh, wenn es mich nicht treffen
Na,
würde.
natürlich, aber wir sind ja unwichtig, wir sind das
Das
Fußvolk.
Fußvolk, ja.
Ja.
Man entwickelte auch ein Softwaresystem, das hätte verbaut werden können, um Flugzeuge mittels Koordinateneingabe, also ohne Hydraulikdruck landen zu können. Das wäre dann so ein bisschen wie die Eingabe von deinem Kurs. Und dieses System namens PCA hätte dann selbst und vollständig automatisch ein Flugzeug nur mit Hilfe der Triebwerksleistung landen können. Doch nachdem auch die Federal Aviation Administration, kurz FAA, das System erfolgreich getestet hat, sind sie zu dem Schluss gekommen, dass man das nicht braucht.
Okay.
Denn die Chance, dass alle drei Hydrauliksysteme gleichzeitig versagen, wäre angeblich viel zu gering.
Okay.
Also ich frage mich dann halt, ist das so teuer oder nimmt das so viel Platz weg? Weil, also haben ist ja bekanntlich
Ich
besser
denke
als
immer, dass
brauchen.
das hat wieder was mit Geld zu tun. Das Einbauen
Ja.
und all sowas, das ist,
Ich weiß es nicht.
ja, ist so
Wie gesagt, mein
bestimmt.
Stand ist besser haben als brauchen.
Ja,
Aber hey,
genau.
was weiß ich schon.
Ja, das stimmt.
Die Piloten selbst wurden von der Honorable Company of Air Pilots mit dem Hugh Gordon Birch Memorial Award ausgezeichnet. Dieser Award steht für außerordentliches Handeln, das wesentlich zur Rettung der Passagiere oder des Flugzeugs beitrug. Er kann aber auch verliehen werden, wenn er durch das Handeln zur Sicherheitsverbesserung im Luftverkehr kommt. Außerdem gab es noch den FSF Professional Award in Flight Safety für außergewöhnliche Fähigkeiten im Fliegen und der sicheren Landung, verliehen von der Flight Safety Foundation. Und weil das für diese außerordentliche Leistung immer noch nicht genug war, gab es dann auch noch von der Internationalen Vereinigung der Fluglotsen den Polaris Award.
Ja, Wahnsinn,
Ja.
dass die da so viel
Ja, aber fand ich, haben sie auch
Ehre
verdient,
gekriegt haben.
weil,
Ja, klar.
ne, wenn das vorher keiner geschafft hat,
Ja.
also echt verrückt.
Dass anerkannt wird, ne? Finde ich auch super.
Das Flugzeug selbst wurde nach dem Ganzen wieder repariert und danach zum Kauf angeboten. Doch ein Käufer fand sich bis heute nicht. Laut Google stand 2025 stand es noch auf dem Flughafen von Bagdad. Und ich habe mal versucht, das über Google Maps zu finden. Da habe ich tatsächlich eins gesehen, was von der Lackierung her passen könnte. Aber sicher bin ich mir da dann natürlich nicht. Vielleicht weiß das ja einer von euch und kann uns dazu was sagen, ob die Maschine immer noch da steht oder.
Ja, wäre mal interessant
Ja, genau.
zu wissen, ja.
Und bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, muss ich noch eine Sache in einem engen Zusammenhang zu diesem Fall erzählen. Denn eine französische Reporterin war am 22. November 2003 im Krisengebiet unterwegs, um sich zusammen mit ihrem Kameramann bzw. Fotografen mit irakischen Terroristen an einem geheimen Ort zu treffen. Dieses Treffen wurde einen Tag zuvor arrangiert, denn da hatte sie sich schon mit dem angeblichen Anführer dieser Terroristengruppierung getroffen. Und angekommen an diesem geheimen Ort soll den Reportern demonstriert werden, zu was die Männer in der Lage sind. Allerdings wussten die Reporter oder die Reporterin und ihr Fotograf nicht, worum es überhaupt geht zu dem Zeitpunkt, als sie dieses Treffen halt ausgemacht haben. Doch die Terroristen wollen zeigen, was sie können. Unter anderem haben sie eben Boden-Luft-Raketen dabei. Solche, mit denen sie nach eigenen Angaben schon zwei andere Flugzeuge vom Himmel geholt haben. Aber davon hat ja nie einer gehört. Also, dass vorher zwei Flugzeuge abgeschossen wurden,
Nee.
hörte man da nicht. Und deswegen dachte auch die Reporterin, es wäre eine Lüge. Genauso wie sie dachte, er blufft, als er sagt, er wird heute noch ein Flugzeug abschießen. Beunruhigt ist sie zwar trotzdem gewesen, aber was soll sie jetzt tun? Ich meine, sie haben keine Ahnung, wo sie sind, weil die wurden mit einem Fahrer da wohl hingefahren. Und vor allem wussten sie ja nicht, wie reagieren die Terroristen, wenn sie jetzt versuchen würden abzuhauen.
Ja, genau.
Und dann machten diese Terroristen sich eben bereit. Und was danach passierte, wissen wir ja jetzt, denn da haben wir gerade die ganze Zeit drüber gesprochen. Im Nachhinein wurde die Reporterin heftig dafür kritisiert, dass sie einfach daneben standen und zugesehen haben.
Ja, aber was sollten sie machen?
Eben.
Ich verstehe es eben. Und was ist immer das, was ich nicht verstehe, ne? Also die müssen ja warten, um das weiterzugeben, bis sie raus sind aus dem Krisengebiet da. Also
ja.
So, was hätten sie jetzt da zu dem Zeitpunkt machen sollen?
Ja, vor allem, ich meine, die haben gerade ein Flugzeug abgeschossen.
Ja, genau.
Dann hätten die wahrscheinlich auch keine Skrupel, dir eine Kugel in den Kopf zu jagen.
Richtig. Oder dir mit der Machete den Kopf abzuhauen oder so,
wie richtig.
Die ja da agiert haben.
So.
Ja, sehe ich genauso. Also das ist schon wieder unverständlich, sowas.
Genau. Allerdings ist die Reporterin sich im Nachhinein sicher, dass das 100%ig der Plan der Terroristen war und dass sie da einfach in eine Falle getappt sind.
Ja.
Und ich glaube, hätten die das nur geahnt, wären die da gar nicht hin.
Ja, aber wie
aber hätte, schon hätte, Fahrradkette.
Genau, wie hätten sie schaffen können.
Genau.
Das so, und außerdem weiß man ja auch nicht, welches Flugzeug oder wie auch immer. Was hätte man da im Allgemeinen machen können?
Ja.
Gar nicht mehr starten?
So, also ja. Es wusste ja auch einfach keiner.
Ja.
Aber ja. Das gehörte noch dazu, deswegen wollte ich das unbedingt noch gesagt haben.
Ja, schon wieder schön, dass es keine Toten gab.
Ja, aber heftig, einfach wie skrupellos.
Ja, genau.
Jo, schießen wir mal ein Flugzeug ab.
Ja, ist egal, ob das Passagierflugzeug ist oder so. Ja, aber so sind sie halt, ne? Aber ich glaube, das ist halt der Krieg, ne?
Ja.
Da hast du keine Skrupel, ne? Oder hat man nicht?
Leider nicht.
Leider nicht, nein.
Nein.
Also. Da kann man sagen, auch wenn es gut aus, weil es jetzt gut ausgegangen ist, dass das wirklich keine Passagiermaschine gewesen ist. Weil wer weiß, wie das dann.
Ja, mit den Piloten hoffentlich genauso.
Ja, natürlich, aber man weiß das ja trotzdem nicht.
Ja, das stimmt.
So und
schlimm.
Ja, wirklich schlimm.
Damit sind wir dann jetzt auch am Ende.
Ja. War spannend.
Ja, war diesmal auch ein bisschen anders, weil wir ja keine Analyse brauchten, warum das passiert ist,
genau,
sondern
das
wir wussten
ja
das ja quasi
genau.
Und dann würde ich jetzt heute mal anders enden als sonst. Ich würde nämlich jetzt sagen, Krieg ist scheiße und kein Mensch braucht das.
Nee.
Und wir wollen einfach nur in Frieden leben.
Richtig.
Und damit sind wir dann jetzt am Ende. Also, bis in 14 Tagen.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Hörst du das auch? Das ist aber ein lautes Flugzeug. Ich muss kurz gucken. Das ist bestimmt eine Lufthansa-Maschine, die fliegen immer so. Nein, ist ein Testflug von Finkenwerder. Das birgt aber auch das Risiko. Also, sie haben nun die freie Auswahl, auf welcher der beiden Pisten die Maschine. Das bedeutet aber auch, dass sie sich jetzt noch einmal viel länger in der Luft aus.
Ja, aber der Flügel brennt doch noch.
Yep.
Und das überhaupt. Nee. Was ist denn los?
Außerdem gab es noch den SFS Professionalism. Außerdem gab es noch den S.